Ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Ich will mich noch mal kurz vorstellen. Meine Frau sagt immer, du vergisst das sonst dauernd. Deshalb mache ich es, weil ich ja immer mache, was meine Frau sagt. So wird man dann auch 21 Jahre lang verheiratet sein. Mein Name ist Ulrich Weinhold. Ich bin Direktor unserer Arbeit. Es ist mir eine große Freude, Sie heute durch diesen Gottesdienst führen zu dürfen. Herzlich grüßen darf ich Sie auch von meinen Kollegen in der Leitung von Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte, international und Coworkers. Die Desiree Schad wird gleich mit uns beten. Bernd Lutz ist mit hier und der Tobias Köhler, der ist gerade noch in Winzershausen bei einem Gottesdienst im Grünen und kommt heute zur Mittagspause mit her. Dann sind wir also komplett und ich freue mich auch ganz sehr, heute Morgen frisch eingeflogen. Peter Hane, ich bin sehr dankbar, dass Sie da sind. Der braungebrannte, gut erholte Mann ist angekommen. Sehr schön. Und ich möchte Danke sagen an unsere Musiker David Schweitzer und Freddy Beck aus Tübingen. Wer eine Frau hat, die bei uns mitarbeitet, der muss dann an Himmelfahrt auch gleich mal mit dem Instrument mit rangehen. Kommt schon rein und begleitet werden Sie von Benjamin Messner, der morgen nicht mit mir reden wird, weil ich jetzt sage, dass wir dem Benjamin viel zu verdanken haben. Der ist unser IT-Fachmann und wenn irgendwas nicht mehr geht, er hat mir verboten, das zu sagen, aber ich sag's einfach, weil es stimmt. Man ruft den Benjamin an und dann kriegt man geholfen und danach tut's wieder. Und dann freue ich mich, dass so jemand sich heute auch noch die Zeit nimmt, der jetzt manchmal nachts über Mitternacht irgendwo saß, um Serversachen umzustellen, dass er dann heute mit da ist und macht die Bilder und hat auch noch die Trompete mitgebracht und bringt uns jetzt Gottes Lob. Für diesen Gottesdienst betet jetzt Desiree Schad mit uns. Sie leitet unsere Arbeit von Coworkers International und den CFI Freiwilligendiensten. Sie war selbst mal Coworkerin in Lateinamerika. Wir sind also heute etwas spanischlastig und kennt deshalb nicht nur das Geschäft, sondern auch den Wert des Gebets. Liebe Desiree, ich bitte Sie aufzustehen.
Vater im Himmel, wir danken dir für den Morgen heute. Wir danken dir für diesen Feiertag, den wir gemeinsam verbringen können und danken dir für den Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern. Herr, hab du Dank für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, die hier ist. Du weißt, wo jeder herkommt, warum jeder hier ist, ob als Eltern von Leuten, die ausreisen, als Angehörige oder Freunde von der Arbeit, Unterstützer. Herr, du siehst jeden. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir gemeinsam diesen Tag verbringen dürfen und dich loben und preisen dürfen. Herr, du bist groß und mächtig, du tust Wunder auf der ganzen Welt, du wirkst durch ganz normale Menschen wie uns, du möchtest uns gebrauchen und davon möchten wir heute viel hören und möchten Berichte davon hören und wir bitten dich, dass du dich groß machst in dem, was wir hören, in dem, was berichtet wird. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt sprichst durch dein Wort und wir möchten auf dich schauen. Bitte nimm du weg, was stört und was hindert und begegne du uns. In deinem Namen beten wir das. Amen.
Jetzt darf ich noch einen Gruß überbringen von unserem Gründer und langjährigen Leiter, dem Pfarrer Winrich Schäffbuch. Wir machen heute quasi so eine Art Platztausch. Der Winrich ist im heimatlichen Vogtland, da wo ich herkomme, auf dem Betzelberg bei Falkenstein und hält dort die Predigt. 81 Jahre alt, aber aktiv wie am ersten Tag. Und er denkt an uns. Er hat mir eine E-Mail geschrieben und hier sind seine Worte. Vom Gottesdienst auf dem Betzelberg im sächsischen Vogtland grüße ich die Stuttgarter Konferenz für Weltmission mit dem Wort von Jesus aus Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig. Ich habe gesiegt, die Welt hat verloren. In dieser Freude am Himmelfahrtstag herzlich mit euch verbunden, euer Winrich Schäffbuch mit Beate. Gehen wir hinüber nach Lateinamerika. Wie gesagt, es bleibt heute viel Spanisch. Dort arbeitet unsere CFI-Kollegin, die Simone Dengler, in einem der berüchtigsten Gefängnisse der Welt, unter anderem. Also sie sitzt da nicht ein, sie darf da wieder raus. Aber ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich Ihnen vier Begriffe vorlese. Medellin, Pablo Escobar, Narcotrafico und FARC, F-A-R-C, die Guerillatruppe. Ich habe zwar irgendwann einmal in Ihrem Rundbrief gelesen, dass Sie jetzt Krav Maga macht, dieses Selbstverteidigungstraining der israelischen Armee, aber das hat mir nicht die Sicherheit gegeben, liebe Simone, sondern ich weiß dich in Gottes Hand. Ich weiß dich in Gottes Hand und ich bin froh, dass neben diesen schützenden Händen Gottes eine Organisation da ist, mit der wir gut und eng zusammenarbeiten dürfen. Und ich bin sehr dankbar, dass von Prison Fellowship Columbia heute der Leiter Lassides Hernandez aus Kolumbien hierher nach Deutschland gekommen ist, freundlicherweise übersetzt wird von unserem lieben und bewährten Freund Matthias Kepler, den Leiter von der PMA in Deutschland. Und die beiden werden uns jetzt einen ganz kurzen Einblick geben, dass es in Kolumbien um mehr geht als Koka und Konflikte. Heute Nachmittag wird es einen richtig langen Vortrag geben. Jetzt gibt es einen starken Einstieg in ein Land, das wir vielleicht von solchen Bildern kennen, wo Kinder schon mitten im Bürgerkrieg an die Waffe gezogen wurden und wo heute viele Gemeinden im Gebet darum ringen, dass Versöhnung eintritt, dass diese Hunderttausenden von Opfern irgendwie aufgeklärt werden und wieder Frieden einziehen kann, den kein Friedensvertrag machen kann, sondern den Gott schenken muss. Lassides Hernandez, Kolumbien, mehr als Koka und Konflikte. Ein herzliches Willkommen.
Guten Morgen. En tiempos del profeta Habacuc, Dios le habló al profeta.
Gott hat zum Prophet Habakuk gesagt.
Y le dijo que él iba a hacer una obra en sus días.
Er hat gesagt, in meiner Zeit werde ich etwas unter euch tun.
Que aunque la contaran,
auch wenn sie es erzählen werden,
nadie lo iba a creer.
Wird das niemand glauben.
Y eso es lo que yo le quiero compartir esta tarde.
Und das möchte ich heute Mittag mit euch anschauen.
Colombia ha sido conocida internacionalmente como un país violento.
International ist Kolumbien als ein Land bekannt, das sehr violent ist, sehr brutal.
Un país de narcotráfico, de guerrillas.
Ein Land, wo es viele Guerillas gibt, viele Drogen.
Un país inseguro.
Ein sehr unsicheres Land.
Y las recomendaciones que los gobiernos de los países desarrollados dan a sus ciudadanos precisamente es sobre la inseguridad que hay en Colombia.
Und die Empfehlungen, die andere Länder über Kolumbien sagen, ist: Achtung, es ist ein sehr gefährliches, violentes Land.
A pesar de que la percepción internacional sobre Colombia es que ha mejorado la seguridad,
auch wenn die Wahrnehmung von außerhalb nicht so ist, die Situation ist besser geworden.
Aún la golpean las sombras del crimen.
Aber trotzdem ist der Schatten der Kriminalität liegt noch über Kuba.
Terrorismo y narcotráfico.
Immer noch des Drogenhandel, des Missbrauches.
Sin embargo, yo vengo a decirles que Colombia es más que drogas.
Aber ich bin da, um Ihnen zu sagen, dass Kolumbien viel mehr als Drogen ist.
Colombia es más que inseguridad y más que violencia.
Viel mehr als Gewalttat und Unsicherheit.
Colombia es un país exótico que vale la pena visitar.
Es ein sehr exotisches Land. Es lohnt sich, uns zu besuchen.
Pero lo más importante es lo que Dios está haciendo en Colombia.
Aber das Wichtigste ist das, was Gott in Kolumbien selber macht.
Los invito a escuchar esta tarde cómo nuestro Dios todopoderoso trabaja en medio de una nación tan sufrida como Colombia.
Ich lade Sie ein, heute Mittag dabei zu sein, zu hören, wie Gott in einem Land, das so viel erlitten hat, Großartiges bewirkt.
Entendiendo que desde la perspectiva cristiana,
ich verstehe das von der christlichen Perspektive aus,
nuestra seguridad no implica necesariamente la ausencia de peligro.
Dass unser Sicherheitsverständnis nicht unbedingt bedeutet, dass es keine Gefahren gibt.
Lo que está sucediendo en Colombia en muchas prisiones y fuera de las prisiones es asombroso.
Aber das, was innerhalb von vielen Gefängnissen, aber auch außerhalb passiert, ist wirklich bewundernswert.
¿Cómo se están encontrando las víctimas con los ofensores para reconciliarse?
Wie treffen sich Täter und Opfer zusammen, um sich zu versöhnen?
Así que los espero esta tarde para que conozcan un poco más lo que el Señor está haciendo en el país de Colombia.
Also verpassen Sie es nicht, heute Mittag zu hören, was Gott alles tut in Kolumbien.
Y muchas gracias.
Vielen Dank.
Sie wissen ja, dass wir hier wenig Gelegenheit haben, so eine Arbeit in aller Ausführlichkeit vorzustellen. Auch die gute Arbeit, die das Seehaus mit der Hoffnungsträgerstiftung dort drin macht, wie das alles ineinander greift, wie wir jetzt auch von CFI dort mehr mittun wollen. Bleiben Sie also heute Nachmittag da. Sie werden einen ganz spannenden Vortrag hören. Und ich bitte Sie einfach, auch daran Anteil zu nehmen, weil vielleicht diese Situation in Kolumbien mit uns mehr zu tun hat, als man auf den ersten Blick denkt. Ich habe es heute schon gesagt, ich habe diesen Stein mitgebracht von der Hofackerkirche und ich will Sie jetzt kurz noch ein paar Überlegungen mit hineinnehmen. Hilfe für Brüder, damit Gottes Reich weltweit wächst. Wir suchen die Brüder. Eine Missionskonferenz weit weg von hier in Bünde. Dort ist ein junger Kerl dabei. Winrich Schäffbuch, Missionsfest in Bünde 1957. Winrich war damals 19 und ich möchte allen 19-Jährigen hier im Raum einfach sagen, du weißt noch nicht, was Gott alles in dein Leben hineingelegt hat. Es kann sein, dass du Theologie studierst, du musst es nicht tun, aber eins ist klar, Gott kann dein Leben benutzen, wenn du es hinhältst. Und Sie wissen vielleicht, dass unsere Arbeit dann begann, in der Dobelstraße in 7000 Stuttgart 1, Dobelstraße 14. Und die begann deshalb dort, weil dort das Pfarrbüro war von der Ludwig-Hofacker-Gemeinde. Und diese Ludwig-Hofacker-Kirche, die ist letztes Jahr saniert worden. Ganz schick ist das jetzt alles mit schönem Rasen draußen und so. Aber ich hatte es ja heute schon gesagt, ich komme vom Bau. Ich musste zu DDR-Zeiten mal eine Maurerlehre machen. Überall, wo Bagger und Beton sind, bin ich dann auch irgendwann mal. Und habe mir diese Baustelle angesehen und habe dann gesehen, dort kommen Steine zum Vorschein, Steine von der kaputten Kirche, die es dort mal gab. Im Zweiten Weltkrieg, am 25. Juli 1944, wurde Stuttgart schwer heimgesucht von Sprengbomben und die Hofackerkirche ist in die Luft gesprengt worden. Der Pfarrer war selbst damals, Pfarrer Scheible war selbst damals unter den Opfern, war begraben unter den Trümmern und wurde dann später unverletzt rausgegraben. Einen Tag zuvor war die Trauerfeier für seinen zweiten Sohn gewesen, der in Russland gefallen war. Es ist einfach, man sieht nochmal, wie wir das auch alles vergessen, wie unser Land mal Versöhnung und Aussöhnung und Trost gebraucht hat, habe ich den Eindruck. Bei uns ist irgendwie über die ganze Sache Gras gewachsen. Wer denkt noch an diese alten Gebäude oder wie das dann alles kaputt gebombt war? Was wir heute sehen, das sind manchmal dann die schicken Außenanlagen, wo man sich treffen kann auf ein Eis oder ein Kaffee. Aber ich will heute schon noch mal daran erinnern, wo es mit dem Land auch hingehen kann, dass sich sehr bewusst von Gott abwendet, dass nichts mehr hören will von Gottes Wort, seinem Heil in irgendwelchen modernen Führungen sucht. Sie haben es vielleicht gehört, es ging jetzt bei uns ja auch in Deutschland um den Karfreitag. In Österreich ist er ja schon abgeschafft. Und hier in Deutschland sagte ein Politiker in der FAZ, wir wollen das ja mal festhalten, dieses Land ist nicht getauft. Ganz einfach, dieses Land ist nicht getauft. Und vielleicht sollten wir hinschauen, dass wir auf unser Volk Acht haben und für unser Volk beten, denn es braucht Halt. Es ist für mich noch spannend, dass die Amerikaner, die diese Kirche bombardiert haben, später dann genau die Amerikaner waren, die so eine Notkirche für Europa gespendet haben. Und Sie können jetzt noch in die Hofackerkirche gehen. Gehen Sie noch mal hin, bald kommt eine Innensanierung. Dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber Sie sehen jetzt noch die originalen Sachen, die die Amerikaner gespendet haben, damit ihre politischen Feinde wieder geistliches Leben haben dürfen. Die Amis haben damals gewusst, wie sehr Deutschland Gottes Wort braucht. Und bei der Einführung, da kann man wirklich mal Danke sagen, ja, in einer Zeit, wo vielleicht alle über Amerikaner lästern. Bemerkenswert finde ich die Worte zur Einweihung. Prälat Hartenstein hat damals 1950 gesagt, in einer Stadt, die noch total kaputt war, ich gehe mit unseren Auslandsgästen oft hoch auf den Birkenkopf und dann schauen wir uns die Trümmer von Stuttgart an. Wie alles kaputt war und wieder neu aufgebaut wurde. Dieser Berg, der 40 Meter höher ist, als er vorher war, alleine durch den Schutt der Stuttgarter Innenstadt. Muss man sich einfach mal überlegen, wie wohlständig wir heute auch leben, wie reich wir von Gott gesegnet sind. Aber es gibt auch eine geistliche Dimension. Prälat Hartenstein sagte damals bei der Einweihung in der zerbombten Stadt, Die eigentliche Not der Zeit ist, dass wir keinen Boden mehr, keinen Grund mehr zum Stehen haben. Und das ist meine Hoffnung für unser Land, dass wir nicht aufgeben, was wir an der Bibel haben, dass wir nicht aufstecken mit den Möglichkeiten, die es gibt. Es ist aus diesem zerbombten, kaputten Ding etwas geworden, was später Hilfe für Brüder hieß, wo christliche Fachkräfte draus geworden ist. Und aus dieser einfachen Arbeit im Pfarrbüro mit Schreibmaschine, irgendwelche Sachen mit Durchschlagpapier geschrieben, sind über 100 Länder gesegnet worden und über 2000 Leute ins Ausland gegangen. Das ist keine menschliche Leistung, das hat Gott gemacht. Das hat Gott gemacht. Und deshalb möchte ich uns das mitgeben, dass wir Ausblick halten auf das, was Gott tut. Und wir sind gestern nochmal sehr, sehr angesprochen worden. Und ich will ein Wort einfach mitgeben. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Und ein Wunder vor unseren Augen. Und wenn heute Nachmittag 70 Leute hier vorne stehen, die neu ins Ausland gehen, dann ging das mal los mit einer Kirche, die aus Trümmern wieder aufgebaut worden war. Und so kann das in Ruanda geschehen, so kann das in Haiti geschehen, so kann das in Kolumbien geschehen. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das kann auch bei Ihnen in der Heimatgemeinde geschehen, wo vielleicht Streit ist, wo Unruhe ist, wo man Ärger hat, wo man sich überlegt, irgendwo hinwegzutreten, auszutreten, irgendwas. Muss ja immer wissen, wo tritt man hin. Dass in all dem man weiß, Gott ist immer noch da, und hält uns. Wir hatten gestern Gäste da aus Sri Lanka. Die haben von Ostern erzählt. Ostersonntag. Sie wissen alle von den tragischen Bombenangriffen. Es sind so viele Kinder getroffen worden. Wir haben von Hilfe für Brüder einige Partner, wo die Kinder getroffen wurden oder die Mütter immer noch im Koma liegen mit Splittern. Und der Partner, der gestern da war, der erzählte uns, sie waren gerade am Ostergottesdienst beim Abendmahl austeilen, als die Polizei kam und sagte, woanders sind Bomben explodiert, ihr müsst sofort abbrechen. Alle raus aus der Kirche, wir wissen nicht, ob noch irgendwas passiert. Und er hat gesagt, ich bin mit dem Polizisten rausgegangen und dann habe ich mir überlegt, höre ich jetzt auf, mitten im Brot und Wein ausspenden? Und habe für mich gesagt, ich kann das nicht tun, Gott muss uns jetzt beschützen, wir gehen wieder rein, wir machen den Gottesdienst fertig. Das ist ein Mann, der einer Arbeit vorsteht, wo der erste Sozialarbeiter, den diese Arbeit hatte, die haben eine exzellente Arbeit in Tsunami-Zeit gemacht. Exzellent. Ich durfte damals selber mit den Geschwistern zusammenarbeiten. Super Leute. Der erste Sozialarbeiter, den die je hatten, dem ist von politischen Gegnern im Bürgerkrieg in Sri Lanka der Arm abgehackt worden. Und er hat weitergemacht. Und ich glaube, wir müssen uns das echt überlegen, dass wir mit einem Gott unterwegs sind, der uns weitermachen lässt, auch da, wo es schwierig ist. Und das will ich Sie heute auch ganz persönlich fragen. Man kann sich ja die Geschichten aus dem Ausland alle anhören. Würden Sie weiter zum Abendmahl gehen, auch da, wo es für Sie eine persönliche Anfechtung ist? Würden Sie weiter in den Gottesdienst gehen, wo Ihnen vielleicht nicht alles passt? Würden Sie auch da bereit sein, etwas aufzubauen, wo die anderen alle sagen, es liegt eh alles in Trümmern? Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir drauf schauen, was Gott mit seinen Bauplänen machen kann. Und wir werden dazu gleich Peter Hane hören. Aber vorher hören wir nochmal unsere kubanischen Geschwister von Monte de Sion, die in einem Land leben, wo viele weggehen, weil sie sagen, es ist total sinnlos. Warum soll ich mich für Lebensmittelmarken einen ganzen Monat lang in irgendeine Fabrik stellen, wenn ich nach USA gehen kann und arbeite dort als Taxifahrer und kriege sogar noch Geld, um es nach Hause zu schicken? Und die Geschwister bleiben dort, machen dort treu ihren Dienst und strahlen dabei noch eine Freude aus, die sie jetzt gleich nochmal erleben dürfen. Monte de Sion mit einem eigenen Lied. Mit einem spannenden Text. Es gibt nämlich keine Abkürzungen, sondern nur einen Weg Gottes. Wenn man so einen Gottesdienst 2 Jahre vorher vorbereitet, dann hat man manchmal so eine Situation wie bei einem weißen Blatt vor sich. Wer kommt? Über was wird geredet? Was wird dann die politische Situation sein? Über was könnte man predigen? Wir freuen uns, dass wir mit Peter Hane jemand gefunden haben, der bereit war, eine Bibelarbeit zu halten. Ich könnte den Peter Hane ja zu vielem anderen auch jetzt fragen und wir könnten eine spannende Zeit haben. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Das ist so eine Karte, die gab es jetzt im Spiegel. von der Bundesrepublik Deutschland, wie die so letztes Wochenende aussah. Da könnten wir uns jetzt lange drüber unterhalten. Hätten wir einen erfahrenen Medienfachmann da, könnten wir jemanden kennen und hören, der die politische Landschaft ganz gut kennt. Aber wir könnten auch was anderes tun. Wir gucken uns eine andere Landkarte heute an. Das ist der Stadtplan von Jerusalem. Und wir können mal hingucken, wie das ist für jemand, der wie Nehemia in die Baupläne Gottes gestellt wird, in einer Stadt, die da niederliegt, wo es Aufgaben für Menschen gibt, die man sich von Gott zeigen lassen muss. Und ich freue mich jetzt, es gibt so ein Bild von Peter Hane, das schätze ich immer, das gibt es immer mal, wenn er irgendwo in einer Talkshow eingeladen wird, dann lehnt er sich so zurück, bevor er was sagt. Das gefällt mir ganz gut. Und vielleicht sollten Sie jetzt auch sich einfach mal zurücklehnen und das, was Sie gerade beschäftigt, mal so aus einer Distanz sehen und sagen, jetzt lege ich mal die Bibel daneben und jetzt höre ich mal auf Gottes Wort und schaue mal nicht auf das, was mich sonst vielleicht beschäftigt oder was die Nachrichten oder die Zeitungen mir entgegenschreien, sondern jetzt mache ich meine Ohren und mein Herz weit für Gottes Wort. Ich freue mich, dass Peter Hane den langen Weg von der Insel Amrum über Berlin zu uns nach Stuttgart genommen hat, um jetzt mit uns über den Bauplan Gottes nachzudenken, das Gesetz des Herrn. Ich freue mich auf eine tolle Bibelarbeit über Nehemia 8 und begrüße mit Ihnen ganz herzlich Peter Hane.
Ja, Zufall ist ein Pseudonym Gottes. Und heute Morgen in Tegel auf dem Flughafen kam, wie schon öfter in diesem Zusammenhang, ein Mann auf mich zu und sagte: Herr Hane, ich bin ganz enttäuscht von Ihnen. Ist man denn leicht schockiert und guckte ihn fragend an. Sie können es ja immer noch nicht. Ja, ich war dreimal bei Lava Lichter Lecker und habe versucht, in dieser Kultsendung zu kochen. Immer Nachtische. Das Crepe war verbrannt und landete gleich im Müll. Das Eis löste sich auf, bevor die Sendung zu Ende war. Sie können es ja immer noch nicht. Gestern habe ich Sie doch da im Fernsehen gesehen. Ich sage, beruhigen Sie sich, es ist eine Wiederholung gewesen. So kann es einem gehen. Mit meinem Freund Horst Lichter, der ja jetzt diese Kultsendung mit der höchsten Einschaltquote in Deutschland hat, Bares für Rares, der war in meiner Sendung zusammen. Ich habe ja immer so zwei Leute gehabt zu einem Thema, wie ein Schicksalsschlag das Leben verändern kann, war da das Thema. Zusammen mit einem jungen Mann, einem Mörder, der seine Strafe abgesessen hatte und dann Theologie studiert hat und Pastor geworden ist. Wie kam er dazu? Im Gefängnis hatte er nur die Bibel, weil er isoliert war, gefährlich war. Man hat nichts anderes gegeben, aber die Bibel kann ja nicht schaden. Nur die Bibel. Und er sagt, ich habe dieses Wort gelesen und habe geweint. Geweint über die Sünde meines Lebens, die da aufgedeckt wird. Aber auch geweint über die Güte und Liebe Gottes. Der VfB Stuttgart hat ein großes Verdienst, nämlich die wichtigste Mannschaft Deutschlands, eine wirkliche, echte Mannschaft mit Fans, die mit anpacken, die das Stadion renoviert haben, keinen Sponsor, nicht irgendwelche eingekauften großen Namen, sondern eine ganz ursprüngliche Landschaft, Eisern Union, sagen wir in Berlin. Vielen Dank an Stuttgart, dass Union Berlin jetzt in der Bundesliga ist. Das Stadion, die alte Försterei, die ist übrigens nicht benannt nach irgendwelchen großen Firmen, alte Försterei. Das Wichtigste findet dort immer am 4. Advent statt. Das legendäre Weihnachtsliedersingen. 22.000 Karten, da ist das Stadion randvoll, sind bereits im Januar ausverkauft. Die Leute freuen sich darauf. 22.000, da sitzen dann 21.900 Atheisten. Und sie singen Weihnachtslieder. Singen von Jesus. Und dann gibt es nur ein einziges Wort. Kein Grußwort, keine Ansprache, kein gar nichts. Dass der Pfarrer heute uralt, der das damals eingeführt hat, zum ersten Mal kamen 70 und beim nächsten Mal waren es 7.000. Und jetzt kann das Stadion die Menschen nicht fassen. Es wird nur die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 gelesen. Und die Leute sitzen da und wischen sich die Tränen. Mir sagte ein Kollege, das habe ich ja noch nie gehört, im Osten sozialisiert. Jetzt weiß ich, was Weihnachten ist, was passiert ist. Die Leute weinen, weil sie das Wort Gottes hören. Vor Betroffenheit, aber auch aus Rührung, was Gott in seiner Liebe tut. Allein das Wort, sola scriptura. Allein das Wort, die Gebote, sein Gesetz. Das ist der Bauplan für die Welt. Der Bauplan für seine Schöpfung, der Bauplan für uns, für jeden einzelnen Menschen. Die Betriebsanleitung. Und das ist ganz logisch, theologisch. Wenn Sie sich eine Waschmaschine kaufen und die in Gang setzen wollen, dann gehen Sie ja nicht zum Nachbarn, der ist vielleicht Metzger oder ein anderer ist Lehrer oder anderer ist auf Finanzamt und sagen jetzt, zeig mir mal, wie diese Maschine funktioniert. Sie gehen ganz logisch vor und lesen die Bedienungsanleitung, Schritt für Schritt. Und dann holen Sie das Optimale aus dieser Waschmaschine heraus. So machen wir es logisch mit allen technischen Dingen. Alles, was wir ersetzen können. Aber nur mit einem, mit dem, was einmalig ist, originell, originär. Unwiederholbar, nämlich unser Leben, gehen wir um, als hätten wir es uns selbst gegeben. Dabei brauchen wir doch gerade für unser Leben, für dieses einmalige Leben, diesen logischen Vorgang, wie wir eine Waschmaschine oder einen Rasenmäher oder einen Rasierapparat in Gang setzen, die Bedienungsanleitung. Und die Bedienungsanleitung jedes technischen Gerätes hat nur einen einzigen Autor, einen Absender. Das ist der Konstrukteur. Nur der, das konstruiert hat, weiß, wie man das Optimum rausholen kann. Wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist, hat nur er als Konstrukteur die Bedienungsanleitung. Und das ist sein Wort. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Sein Wort ist der Bauplan und die Bedienungsanleitung für unser Leben. Das gilt aktuell und das galt auch vor 2500 Jahren zur Zeit Nehemias. Die babylonische Gefangenschaft war vorbei. Unter dem Perserkönig Kyros begann die Heimkehr Israels nach Jerusalem, die Erlaubnis, einen Tempel wieder aufzubauen. Es gab wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es musste neue Existenzen aufgebaut werden, ein Staat neu entstehen. Und Nehemia rief als erstes zum Bau einer Mauer auf, zum Schutz seines Volkes. Ich will jetzt aktuell lieber dazu nichts sagen, aber Grenzen und Mauern dienen dem Schutz eines Volkes. Der Bruch des Amtseides, auch deutscher Politiker, nicht beachtet zu haben, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das schwören die. Die Situation haben wir heute. Und die Landkarte haben wir eben gesehen. Es gab Widerstände, es gab Intrigen, es gab Bedrohungen durch Feinde. Und dann gab Nehemia den entscheidenden Anstoß. Esra, der Schriftgelehrte, musste kommen um in dieser belastenden Situation nichts anderes zu machen, als den Bauplan Gottes, die Bedienungsanleitung für Jerusalem, für Israel und auch für das eigene Leben vorzuführen, weil sonst nichts funktioniert hätte. Nehemia 8, ich lese da ein paar Verse raus. Es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes von Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Und er las daraus vor auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen. Die Ohren des gesamten Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt, dem Wort Gottes. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen. Und sie hoben die Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit ihrem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Wort Gottes und legten das Buch des Gesetzes verständlich aus, dass es jeder verstand, was gelesen wurde. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, sprachen zu dem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach Nehemia zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert. Die Leute fingen an zu weinen. Also nicht, weil das von morgens bis abends dauerte. Sie waren getroffen vom Wort Gottes. Und stellen Sie sich einmal die Situation vor. Was könnte aus Deutschland werden? Was könnte aus den Kirchen werden? Und inzwischen muss man leider sagen, was könnte auch wieder aus dem Pietismus werden? Auch dem Württembergischen. Wenn wir das Wort Gottes hören, seine Gebote, und wir sind erschüttert über das, was wir daraus gemacht haben. Weinen, auch über die eigene Unzulänglichkeit, die eigene Sünde. Die Leute haben geweint, weil sie erschüttert waren. Wie Johannes Kneifel im Gefängnis. Wie die 20.000, 22.000 bei Eisern Union zu Weihnachten. Sie verstehen das Wort. Es kann mir keiner sagen, dass das Wort Gottes nicht verstehbar ist. Ich kann immer nur mit Mark Twain sagen, mir machen nicht die schwierigen Stellen in der Bibel Kopfschmerzen, sondern die Stellen, die ich verstehe. Bei den schwierigen Stellen kann man sagen, das ist Glaube, das Vertrauen, dass es einmal eine Antwort gibt. Wir haben im Glauben viele Pleiten. Das geht nicht alles glatt. Warum trifft es gerade Christen? Schicksalsschläge, Krankheiten, Krebsdiagnose, Kindersterben, Verunglücken. Warum? Glauben heißt, mit ungelösten Fragen leben zu können. Und die Gewissheit, dass es einmal im Angesicht Jesu Antworten gibt. Manchmal schenkt Gott die Gnade, dass das heute schon sein kann, hier im Leben. Aber später erst recht. Die Leute haben die Worte verstanden. Ich bin gefragt. Mit meiner Sünde, mit meiner Unzulänglichkeit. Sprechen wir heute noch von Sünde? Die Württembergische Landessynode mit den Stimmen vieler Pietisten nicht mehr. Sprechen wir heute noch von dem, was denen blüht, die Gott eine Absage erteilen? Hölle. Getrennt sein, ewig von Gott. Hölle. Die ewige Einsamkeit, da ist keiner mehr. Sprechen wir heute noch davon, dass dieser Gott uns aber gnädig ist, wenn wir bekennen? Sie können von Gnade nicht sprechen, wenn Sie vorher nicht von Sünde gesprochen haben. Sie können vom Himmel nicht reden, wenn Sie die Gegenseite kennen. Und Gott überrascht niemanden. Alles steht verständlich in seinem Wort. Wenn wir es denn so stehen lassen, wie es da steht. Ist uns noch zum Heulen zumute über unser Land? Lawinenartig ändert sich. Das habe ich in 46 Jahren Journalismus nicht erlebt, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Wir müssen uns langsam auf das Leiden vorbereiten. Das ist der Ernst unserer Zeit. Sie werden ja schon bei leichten Bemerkungen als Fundamentalist, als Radikalist und notfalls als Nazi bezeichnet. Die Studentenmission SMD kriegt in vielen Schulen und Universitäten keine Räume mehr. Evangelisation in öffentlichen Hallen und auf öffentlichen Plätzen, ich garantiere es Ihnen, wird bald nicht mehr möglich sein. Es verstößt alles gegen Political Correctness, gegen Multikulti. Halten wir das durch? Sind wir gewappnet? Es geht nur durch dieses Wort, was Nehemia nach den Tränen sagen konnte, seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Verstehen Sie, nicht das, was ich leiste. Erfolg ist kein Name Gottes, sagt der Religionsphilosoph Martin Buber. Erfolg ist keiner der Name Gottes. Ich wusste das gar nicht. Winrich-Schäffbuch, Bünde, ist ja meine Heimat. Von dort stammt Heinrich Kemmner, der im Norden Erweckungen ausgelöst hat. Ein einfacher Bauer von Haus aus. Und er sagt immer, nicht das Gemachte ist das Entscheidende, sondern das Geschenkte. Nicht der Erfolg, sondern Frucht. Was findet Gott bei uns an Früchten, an Frucht? Oder sind wir Früchtchen geworden? Plötzlich begreifen die Menschen in Jerusalem, hier kriegen wir Orientierung. Sie müssen sich mal vorstellen, es ist alles aufgebaut, die Wirtschaft wird saniert, das Volk ist wieder zu Hause und dann heißt es, jetzt fehlt noch das Entscheidende. Und das Entscheidende sind nicht irgendwelche Werte, so allgemein dahingesagt. Das Entscheidende ist die Bedienungsanleitung Gottes, dass das überhaupt alles funktioniert. Nikolaus von Flüe, 15. Jahrhundert, also vorreformatorisch Kirchenvater, hat gesagt, was die Seele für den Leib, das ist Gott für den Staat. Wenn die Seele aus dem Leib weicht, zerfällt er. Wenn Gott und seine Gebote aus dem Staat vertrieben werden, ist er dem Untergang geweiht. Gnade uns Gott, was noch auf uns zukommt. Das muss man einfach mal begreifen. Wenn Gott und seine Gebote aus dem Staat, aus der Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit vertrieben werden, dann ist alles dem Untergang geweiht. Wir erleben das jetzt lawinenartig in Deutschland. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass das so schnell geht. Ich habe in einem Buch geschrieben, weil passiert, notiert, nehmen sich ja nachher alle mit gegen Spenden. Ich unterschreibe Ihnen das auch gerne was rein, kostet nicht 10 Euro, dann 20 Euro. Haben wir alle Geld hier. Was ich politisch sage, steht in dem Sprengstoffbuch über die Mogelpackung. Das muss jeder von Ihnen haben. Passiert, notiert, was ich jetzt meinte, Geschichten aus meinem Leben, Erlebnis, wie ich zum Glauben gekommen bin und. Und dass man dann einfach plötzlich sieht, da habe ich geschrieben, weil ich einen Monat im Jahr in den USA bin, weil ich dann in Silicon Valley, wo die ganzen Computermenschen, IT und so weiter sitzen, sprach ich mit einem Milliardär, ganz bekannt, viel in Deutschland ist. Und er sagt, in 10 Jahren ist Deutschland islamisiert. Und ich schreibe dann den Nachsatz, ich hätte nie gedacht, dass es schneller geht. Das ist der Ernst der Stunde. Und die Antwort kann nur sein, noch treuer zu Jesus zu stehen. Noch treuer sein Wort zu achten, zu hören, zu lesen. Und vor allem auch zu leben. Wir brauchen Orientierung. Wir brauchen den Bauplan. Wir brauchen die Bedienungsanleitung. Das würde ich mir auch mehr und neu, mit neuer Kraft, von den Frommen, von den Evangelikalen, von den Pietisten wünschen. Und deswegen bin ich gerne hier, Ulrich Weinhold und Winrich Schäffbuch, der Gründer und all die Mitarbeiter hier. Der Segen dieser Arbeit und auch dieser Konferenz und auch der Jugendmissionskonferenz, wo ich schon oft war, liegt ausschließlich darin, dass sie unverbrüchlich zum unverkürzten Evangelium stehen. Aus diesem Geist heraus lassen sich Missionare senden. Und es ist kein Wunder, dass von hier die meisten Missionare Deutschlands ausgesendet werden. Dass die Retterliebe uns wichtiger ist als dieser dröhnende Weltuntergangsszenarien der aktuellen Politik. Die heilige Greta hat ja schon längst weite Kreise, da ist Jesus ja eine Nullnummer gegen. Ich spreche am Sonntag in Hildesheim, da muss ich mich jetzt schon zähmen sozusagen, denn der Hildesheimer katholische Bischof hat doch allen Ernstes Greta mit Vater, Sohn und Heiligem Geist gleichgesetzt. Verstehen Sie, wir leben in einem Land bitterster Bildungsnot. Und Glaubensnotstand und Bildungsnotstand sind zwei Seiten derselben Medaille. Verstehen Sie, so ein Bischof ist nicht ungläubig oder irgendwas, der ist blöd. Sowas nennt man im Griechischen Idiotes. Und das heißt nicht Fachmann, Laie. Verstehen Sie, ein biblischer Laie. Die Bibel muss heute schon demontiert werden, um Zeitgeist zu demonstrieren. In ethischen Fragen, bei Abtreibung, Genderideologie sind Christen, allen voran die verfassten Kirchen, kleinlaut geworden. Wo schreien wir denn noch auf? Stattdessen sollten wir doch Lautsprecher von Gottes Geboten sein. Und damit sind wir die besten Dienstleister unserer Gesellschaft. Esra wurde zum Dienstleister der damaligen jüdischen Gesellschaft, indem er das Wichtigste, nachdem alles aufgebaut war, mitgeteilt hat. Den Bauplan Gottes, die Bedienungsanleitung Gottes, das unverkürzte Wort Gottes. Hören wir das heute noch? Damit sind wir Dienstleister für unsere Gesellschaft, die sonst einer Beliebigkeitsethik nach dem Motto heute so und morgen anders zum Opfer fällt. Selbst im Pietismus macht sich ganz offen Bibelkritik breit, indem man den liebenden Gott zum lieben Gott macht, als könne er hinter sein Wort zurücktreten. Nicht nur Kirchenleitung und theologische Lehrer, Auch der Pietismus gab unserer Gesellschaft einmal hörbar Maß und Mitte. Ich denke nur an Erwin Teufel, der würde heute noch die absolute Mehrheit holen. Maß und Mitte aus dem Pietismus, aus den Kirchen und auch aus Parteien oder zumindest von einzelnen Politikern. Wir gaben einmal unserem Volk Maß und Mitte. Liebe Freunde, heute sind wir noch nicht mal mehr Mittelmaß. Das ist das Problem. Oder kennen Sie etwa einen Arbeitskollegen oder einen Nachbarn, der Ihnen spontan den Namen eines Bischofs sagen könnte? Oder eines Mitgliedes des Rates der EKD? Oder auch eine evangelikale Führungsfigur? Wir spielen doch gar keine Rolle mehr. In Talkshows sind sie nur interessant, wenn sie klare Kante zeigen. Deswegen wird auch keiner mehr eingeladen, weil keiner mehr klare Kante zeigt von den Christen. Das muss man doch sehen. Und warum ist das so? Alles entscheidet sich an der Bibelfrage. Haben wir den Bauplan Gottes und seine Bedienungsanleitung noch als oberste Priorität? Darum geht es doch. Für mich ist kein Wunder, dass hier an so einem schönen, strahlenden Himmelfahrtstag die Halle voll ist. Dass bei der Jugendmissionskonferenz dann am Flughafen, dass die Plätze nicht ausreichen. Da, wo das Wort klar verkündigt wird, kommen die Menschen. Ich erlebe es immer wieder. Klartext ist gefragt, woran man sich reiben kann. Meine Kollegen haben immer gesagt, wir sind natürlich nicht deiner Meinung, aber du hast wenigstens eine Meinung. Theo Lehmann hat ja als oberstes Gebot für eine gute Predigt gesagt, hinterher die Frage, hat sich jemand beschwert? Hat sich jemand bekehrt? Wenn beides mit Nein geantwortet wird, hat es nichts getaugt. So schlicht ist das. Verstehen Sie, wenn sich keiner beschwert, wenn keiner weint über das Elend seines Lebens, hat doch die Predigt nichts getaugt. Und dagegen beschwert man sich doch erstmal, man will ja nicht angegriffen werden. Liebe Freunde, wir brauchen biblisches Lebensbrot und nicht diesen religiösen Fastfood, der heute gegeben wird. Wir betrügen letztlich die Welt um den radikalen und fundamentalen Ernst, dass Gott seine angekündigten Konsequenzen zieht, wenn wir nicht mitziehen. So schlicht ist das. Im Übrigen bei der Bildungsfrage, ich habe ja in diesem Buch Niemals aufgeben, passt ja heute zu unserem Thema, steht es alles drin, was ich die Bibel empfinde. Da habe ich ein Kapitel geschrieben, ohne Bibel alles Bahnhof. Sie verstehen nichts ohne Bibel. Keine Kunst, keine Kultur, keine Musik, kein gar nichts. Noch nicht mal Volksweisheiten und Sprüche, die man sagt. Sie verstehen nichts. Wie wollen Sie denn Rembrandt verstehen? Wie wollen Sie Chagall verstehen? Wie wollen Sie Bach verstehen? Selbst den Kommunisten Bert Brecht versteht man nicht ohne Bibelkenntnisse. Buddenbrooks versteht man nicht, weil Thomas Mann überall Anleihen an die Bibel gemacht hat. Das muss man wissen, wenn da einer als Kain und der andere als Abel bezeichnet wird oder der andere als verlorener Sohn, der wieder zurückkommt. Sie verstehen das heute alles nicht mehr, schon rein bildungsmäßig. Aber ganz zu schweigen vom Glauben. Man kennt es nicht mehr. Könnte Ihnen jetzt die tollsten Geschichten erzählen, wie Leute, die meinen, sie seien hochgebildet, also Chefredakteure großer Zeitung. Ich stelle das jetzt mal für ein Buch zusammen, weil ich sage, das darf alles nicht wahr sein. Jetzt hat ja Frau Kramp-Karrenbauer, die ist ja auch ganz großartig, den YouTube-Leuten gesagt, also das fehlte ja gerade noch von der Kritik, dass sie uns noch die 7 Plagen da von Ägypten zuschustern, dass wir da schuld dran sind. Am nächsten Tag stand in einer deutschen sogenannten Qualitätszeitung aus der Feder des Chefredakteurs, Frau Kramp-Karrenbauer erinnerte an die 10 Plagen. Hat er vielleicht mit den 10 Geboten verwechselt oder was auch immer. Bischof Hirschler, mit dem ich zusammen im Rat der EKD saß, das war noch ein kämpferischer Lutheraner, zusammen mit Hans von Kehler. Und er erzählte, wie RTL mal bei ihm anrief. Sagen Sie mal, Herr Bischof, da soll es doch so Gebote geben. Ja, ja, es gibt sogar 10. Was? 10? Und er hörte, wie er da in die Redaktion lief, ich habe da einen echten Bischof. Und der hat 10 Gebote. Der faxt uns die mal gleich durch. So kamen die 10 Gebote zu RTL. Also. Aber stehen Sie, das passiert mitten im Land der Reformation. Und man staunt. Das kann doch nur passieren, weil die Kirchen schweigen, weil inzwischen auch der Pietismus schweigt und weil wir nicht mehr den Mumm haben, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft, in der Familie, von diesen wichtigsten Dingen zu sprechen. Esra hat es dem ganzen Volk vorgelesen, von morgens bis abends. Und anschließend machen sie eine Sause, ein richtiges Fest, fette Speisen, süße Getränke. Jeder, der die neuen Religionen, ist ja Ernährung, Klima, alles Ersatzreligion. Er fällt ja in Ohnmacht, wenn er das liest. Aber durch das ganze Alte und Neue Testament zieht sich nur eine einzige Gleichung. Johannes 14. Liebt ihr mich, so haltet ihr mein Wort und meine Gebote. Gott gibt es nur im Doppelpack. Einmal durch sein Wort und auf der anderen Seite der lebendige Gott, der in unseren Alltag eingreift. Amos 5, Vers 6. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Und wo ist der Herr zu finden? In seinem Wort. Johannes 5. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wir haben bis in den Pietismus hinein inzwischen Bibelschulen, die sich heute Hochschulen nennen, eine Trennung zwischen Bibeltreue und Jesustreue. Das ist ja, verstehen Sie, das ist ein intellektueller Wahnsinn, wie es schlimmer gar nicht sein kann. Dass Leute sagen, wir sind nicht bibeltreu. Das klingt ja gesetzlich und fundamentalistisch und so weiter, dass in diesem Buch da, also das geht ja nicht, sondern wir sind Jesus treu. Ja, meine lieben Freunde, das sind doch 2 Seiten einer Medaille. Wenn Jesus selbst permanent sagt und auch das Alte Testament sagt, wer Jesus treu sein will, wer Gott treu sein will, ist bibeltreu. Ist seinem Wort gegenüber treu. Und wir dividieren das auseinander. Das ist Dummheit. Aber das ist eine gefährliche Dummheit. Ja, wir leben in verrückten Zeiten. Aber Gott steht unverrückbar fest. Manche sind verrückt. Ich weiß noch, erste Bischöfin Europas, Frau Jepsen, mit der saß ich im Rat der EKD, da kam die plötzlich auf die Idee, Golgatha, das sei so gruselig und grausam. Kann ich nur sagen, gnädige Frau, Sie haben wohl noch nie im Internet geguckt, was heute die Kinder sich reinziehen. Ich sage es mal sehr flapsig, dagegen ist Golgatha ja harmlos. Rein vom Äußeren. Nein, nein, sie wollte jetzt statt Kreuzen auf Kirchen Krippen aufstellen. Nun habe ich gedacht, als Berlin-Brandenburger, das ist schön für die Störche, die können da dann gleich ihre Nester bauen. Aber wie kann man denn so bekloppt sein? Verrückt, verrückt. Wir rücken das Kreuz weg. Wir rücken die unbequemen Gebote weg. Wir rücken die unbequemen Stellen der Bibel weg. Verrückt, verrückt. dass wir das wieder zurechtrücken, darauf kommt alles an. Zum Schluss. Diese Szene im Neuen Testament, die, ich habe das jetzt auch in meinem Interview, gestern haben wir das aufgezeichnet, heute wird es gesendet, 16 Uhr, da sind Sie ja alle noch hier, aber in der Mediathek findet sich beim Evangeliumsrundfunk 2 Stunden, ist auch so ein bisschen wie Esra von morgens bis abends. Also, da habe ich daran erinnert, warum überzeugt mich Jesus? Rein intellektuell. Warum? Natürlich, in der Bibel gibt es Fakten, Fakten, Fakten. In Israel beweist jede Ausgrabung bis zum heutigen Tag die Wahrheit der Bibel. Und die Bibel hat doch recht. Es hat noch nie eine Ausgrabung gegeben, weder von Marxisten, noch von Atheisten, noch von Muslimen, noch von Buddhisten oder was auch immer, wer es die Wissenschaftler so sind, der eine biblische Aussage in Frage gestellt hätte. Es ist noch nie gegeben. Nur das Gegenteil. Gut, Fakten. Aber was sind heute noch Fakten? Sie müssen den Spiegel lesen, dann lesen Sie Fakten. Schon toll. Da lese ich doch lieber die Bibel, da weiß ich doch, wie ich dran bin. Aber Jesus, Speisung der 5000, Jesus ist übers Wasser gegangen, die Leute finden das schick, das ist toll. Mit diesen Highlights kann man sich solidarisieren. Und dann spricht er knallhart und kompromisslos zu denen, die dort am See Genezareth sind. Und dann hauen die Leute ab, weil es unbequem ist. Und dann sagt Jesus in einer unglaublichen Souveränität, wollt ihr nicht auch weggehen? Ulrich Weinold hat in, sehen Sie mal, was ich alles lese, ich lese ja in Idea, wenn Sie Idea nicht haben, können Sie als Christ überhaupt gar nicht existieren hier. In dieser Welt, Sie müssen ja Durchblick haben. Und da lese ich ja sogar die Werbebroschüren. Und in der neuesten schreibt Ulrich Weinhold großartig, mit Jesus Christus kann man keine Wahlkämpfe gewinnen, aber die Herzen der Menschen. Nennen Sie mir einen politischen Führer, einen religiösen Führer, einen YouTube-Menschen oder eine Band oder was auch immer, die sich hinstellt für ihr Publikum und sagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Was für eine Souveränität. Jesus sagt, sag's mal mit meinen Worten, nicht wahr, sei ganz mein oder lass es ganz sein. Es geht nur kompromisslos. Es geht nur ganz oder lieber gar nicht. Und wenn Sie sich eine Bibelstelle aufschreiben wollen, 2. Chronik 7, Vers 14. Habe ich noch nie so richtig gelesen, muss ich ehrlich sagen. Und eine Kollegin von unserem Gebetskreis, den wir als Journalisten in Berlin haben, sowas gibt es auch, 2. Chronik 7, Vers 14, das fasst das alles nochmal zusammen. Gott sagt, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht mehr regnet oder dass die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, Deutschland, Grundgesetz, Präambel, in Verantwortung vor Gott. Theodor Heuss. Wir ruhen auf der griechischen Philosophie, auf der römischen Staatsethik und auf Golgatha. Über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Heil wird unser Land nur mit Jesus, mit seinem Wort, mit dem Bauplan und der Bedienungsanleitung. Deswegen können wir nur betend antworten für uns persönlich, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Bitte tu es heute unter uns. Amen.